Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Es gibt nichts Besseres, was ihr heute Morgen hättet tun können. Denn, liebe Kindlein, es ist die letzte Stunde. Das hat Johannes, der Evangelist, vor rund knapp 2000 Jahren gesagt. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Es ist ganz sicher, dass er damit nicht gemeint hat. Es dauert jetzt noch nur noch eine Stunde, bis Jesus wiederkommt. Denn Johannes wusste auch, was wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium lesen. Niemand weiß die Stunde und niemand weiß den Tag. Noch nicht einmal der Sohn weiß das. Das ist eine ungeheure Aussage. Nur der Vater weiß die Stunde und weiß den Tag. Und trotzdem sagte damals Johannes schon, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Es ist wirklich nur noch eine kleine Weile. Es ist gut, diese Naherwartung zu haben. Soll ich euch sagen, wie lange es höchstens noch dauert, bis Jesus wiederkommt? Ja, natürlich weiß ich nicht die Stunde und ich weiß auch nicht den Tag. Aber ich kann euch sagen, wie lange es maximal noch dauert. Und zwar dein Leben plus einen Augenblick. Dein Leben und einen Nu. So werdet ihr das erleben. Es ist die letzte Stunde. Kindlein, in der Theologie bezeichnet man als die letzte Stunde eher noch als die letzten Tage den Zeitraum zwischen dem ersten Kommen Jesu und der Wiederkunft Jesu. Das ist die letzte Stunde. Schauen wir mal auf eine Grafik, der Zeitmaßstab stimmt nicht. Das ist nur eine ganz einfache Grafik. Da seht ihr, wann Johannes ungefähr diesen ersten Johannesbrief geschrieben hat, den wir ja zurzeit lesen. Und wo er gesagt hat, im zweiten Kapitel, wir werden den Text später lesen, wo er dort gesagt hat, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und grafisch habt ihr so einen ungefähren Eindruck, wie viel Zeit seitdem vergangen ist. Das heißt, es ist immer noch die letzte Stunde. Und das heißt, diese Stunde ist mächtig vorgerückt. Wir sind weiter weg vom ersten Johannes und wir sind näher dran als jemals, näher dran an der Wiederkunft Christi, als wir jemals waren. Das kann man jeden Tag sagen. Es ist die letzte Stunde. Was wollen wir tun angesichts der letzten Stunde? Nächstes bitte. Was wollen wir tun angesichts dieser vorgerückten Stunde? Wie wollen wir uns verhalten? Darf ich euch drei Verhaltensmodelle vorstellen? Ich nenne das erste Verhaltensmodell das Panikmodell. Dazu brauche ich aber ein bisschen eure Fantasie. Denn stellt euch einfach vor, ihr wüsstet, wann Jesus wiederkäme. Das ist sehr hypothetisch und trotzdem kann diese Vorstellung hilfreich sein. Stellt euch vor, ihr wüsstet es, und zwar morgen um 15 Uhr. Stellt euch vor, Jesus kommt morgen um 15 Uhr. Drei Modelle. Das erste ist das Panikmodell. Oh, ich bin noch nicht vorbereitet, Jesus. Du kannst nicht kommen. Mein Herz ist nicht vorbereitet. Ich habe noch so viel vor in dieser Welt. Ich habe noch so viel vor in der Gemeinde. Ich wollte doch noch so viel tun. Nein, da bin ich jetzt nicht drauf eingestellt, Herr Jesus, dass du morgen schon kommst. Da wollte ich mich doch noch mit dem und dem versöhnen. Das zweite Modell ist das Reue-Modell. Ach, du kommst schon morgen, Herr Jesus. Das tut mir leid. dass ich in meinem Leben die Prioritäten nicht richtig gesetzt habe. Dass ich immer an andere Dinge zuerst gedacht habe, nicht an dich. Dass ich dich nicht immer geliebt habe, viel zu wenig geliebt habe. Dass ich viel zu wenig getan habe, was du gesagt hast. Dass ich viel zu wenig in deinem Wort gelesen habe. Dass mir die Gemeinde so ziemlich egal war. Da bin ich traurig, Herr Jesus. Jetzt kommst du schon morgen. Das Reuemodell. Das dritte Modell ist, ich nenne es mal das Luther-Modell. Ihr kennt alle diesen berühmten Ausspruch, den er gesagt haben soll. Man weiß es nicht. Wenn morgen die Welt unterginge, ich formuliere es ein bisschen anders, wenn morgen Jesus wiederkäme, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Da hat man viel dran heruminterpretiert. Ich sage einfach mal so. Erstens, dieser Mann macht einfach weiter mit dem, was er immer gemacht hat, was er gerne gemacht hat. Warum? Weil er vorbereitet ist. Er muss sich nicht ändern, er muss nicht irgendetwas ändern, er ist vorbereitet. Welchem der drei Modelle würdet ihr euch zuordnen? Oder vielleicht gar keinem von den dreien, noch irgendeinem anderen? Ulla hat, glaube ich, eben so angedeutet, das Freudemodell. Das ist sehr gut. Ich möchte euch ein Modell vorstellen, von dem ich glaube, dass man sich optimal vorbereitet in dieser letzten Stunde, wenn man nach diesem Modell geht. Es ist das Gnadenmodell. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die euch zuteil wird durch Jesus, der das verkündigt hat, der das personifiziert. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Vorher steht da noch so ein kleines Wörtchen. Seid nüchtern. Ich darf euch zu diesem kleinen Wörtchen seid nüchtern etwas sagen. Wir verbinden mit diesem nüchtern manchmal falsche Bedeutungsinhalte, nämlich unsere heutigen. Nüchtern heißt ganz und gar nicht unemotional. Nüchtern heißt ganz und gar nicht sachlich mit den Realitäten dieser Welt umzugehen. Nüchtern heißt im biblischen Kontext etwas anderes, etwas ganz anderes. Es heißt, mit den Realitäten Gottes zu rechnen, mit Gottes Anwesenheit zu rechnen, mit seiner Größe zu rechnen, mit seiner Macht, mit seiner Souveränität, damit, dass er eingreift, damit zu rechnen, dass er da ist, dass er hier ist, dass er in deinem Leben ist. Dass er neben dir geht, dass er in deinem Herzen ist, wenn du an ihn glaubst. Dass er Kraft hat und Wunder wirkt oder Stärke gibt. Damit zu rechnen, das ist nüchtern. Das ist die Realität Gottes. Und dabei den Fokus zu setzen auf seinen Willen und auf die Offenbarung Jesu Christi. Das steckt hinter dem Begriff nüchtern sein. Seid nüchtern. Es heißt natürlich auch, fallt nicht in einen Rausch. Das heißt es heute und das hieß es damals auch schon. Trinkt nicht zu viel Wein. Berauscht euch nicht. Aber das ist die Hauptbedeutung. Seid nüchtern, rechnet damit. Gott ist da, Gott ist hier. Er wirkt, er hilft, er heilt. Er tut große Dinge. Und in diesem Zusammenhang setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Da steht ganz. Nicht teilweise, nicht ein bisschen, nicht irgendeinen prozentualen Anteil, David Norman Jones ist ein toller Prediger aus Australien. Der hat mal gesagt, das fand ich ganz bemerkenswert, wir sind alle auf der Titanic. Und dieses Schiff geht unter. Die Menschheit kann sich nicht selber retten. Da ist nichts auf der Titanic, was den Untergang hätte verhindern können. Nichts an Technik, nichts an Errungenschaft, nichts an Modernität, nichts an Stolz, nichts an Größe, nichts an Kraft. Da hätte jemand den Eisberg wegschieben müssen. Liebe Freunde, setzt eure Hoffnung nicht auf eure Leistungen. Das, was ihr vollbracht habt, das setzt eure Hoffnung nicht auf die Errungenschaften eures Lebens. Vielleicht auf eure Disziplin oder euer gutes Zeitmanagement angesichts der letzten Stunde. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Gott schiebt den Eisberg weg. Den Eisberg in uns, er schmelzt ihn. Es ist ganz die Gnade. Es ist nichts menschliches Vermögen. Es ist ganz die Gnade. Diese Gnade hat zwei Dimensionen. Zumindest. Die erste Dimension, das ist die Dimension der Rettung. Der Rettung aus Gnade. Der Versöhnung mit Gott. Es ist die Gnade aus der Gefangenschaft von Tod, Teufel und Sünde befreit zu werden. Vor Gott zu stehen und vergeben zu sein. Vor Gott zu stehen und mit ihm in die Herrlichkeit eingehen zu können. Vor Gott zu stehen und nicht in das Gericht zu kommen. Gerettet zu sein, erlöst zu sein von diesem Leben, von dem Tod und von dem Teufel. Das ist diese erste Dimension, die Dimension der Errettung. Es gibt noch eine zweite Dimension. Die kommt jetzt. Das müsst ihr mal ganz genau lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Die Verspassage ist wesentlich länger. Ich habe versucht, das hier auf den Kern zu reduzieren. Eifer ist auch ein Teil der Gnade. Setzt allen Eifer daran. Was ist das für ein Eifer? Oder besser zunächst mal gefragt, was ist das für eine Gnade? Es ist keine Gnade, die zu Passivität führt. Es ist keine Gnade, die dazu führt, dass man sich in die Ecke setzt, die Arme verschränkt und sagt, na ja, dann warte ich jetzt mal, bis Jesus kommt. Es ist keine Gnade, wo man sich irgendwo in den stillen Winkel setzt und lässt die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Es ist eine aktive Gnade. Es ist eine Gnade, die uns bewegt, die uns in Bewegung setzt. Deshalb wendet allen Eifer daran. Was ist das für ein Eifer? Das ist ein schöner Eifer. Wisst ihr, als Kind, wenn Heiligabend war und wir saßen um den Weihnachtsbaum und die Geschenke leuchteten, die schönen Verpackungen, und wir konnten es nicht abwarten, diese Geschenke auszupacken. Und manche waren ziemlich gut verpackt. Da brauchte man eine Weile, bis man da... Und da war was drin in diesen Boxen und diesen Paketen. Es war nicht so, dass man etwas aufgemacht hat und da war auf einmal nichts drin. Liebe Freunde, dieser Eifer, von dem wir hier reden, das ist ein Eifer beim Geschenke auspacken. Das ist ein Eifer, den wir aufbringen, um das auszupacken, was Gott uns geschenkt hat. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Ich formuliere es mal etwas anders. Uns alles geschenkt hat. Was dazu dient, dass wir ein Leben führen, wie es ihm gefällt. Wir möchten ein Leben führen, das ihm gefällt, oder? Er hat uns das alles geschenkt. Steht hier. Deshalb wendet allen Eifer darauf, diese Geschenke auszupacken. Was heißt das konkret? Wie geht das? Das heißt, ich vertraue darauf, ich rechne damit, dass Gott das in meinem Leben tun kann. Ich erwarte das im Glauben an seine Kraft, im Glauben daran, dass seine Verheißung wahr ist. Dass das stimmt, was er uns gesagt hat. Dass er treu ist. Dass sein Wort wahr ist. Ich verlasse mich darauf, dass Gott durch Jesus Christus und den Heiligen Geist in meinem Herzen das tut, was ihm gefällt. Er muss es tun. Ich kann nicht irgendetwas tun, was ihm gefällt. Ich kann nur etwas tun, was ihm gefällt, solange ich im Lichte Jesu bin. Solange er mich durch Jesus anschaut. Solange kann ich tun, was ihm gefällt. Das ist Gnade. Die fängt mit Gebet an. Streckt euch aus im Gebet nach diesen Geschenken. Manchmal dauert es eine Weile, bis man ein Geschenk ausgepackt hat. Und man packt auch nicht immer alle Geschenke gleichzeitig aus, oder? Meistens packt man sie nach der Reihe aus. Und wir sind ein ganzes Leben damit beschäftigt, die Geschenke Gottes auszupacken und zu entdecken, was er uns alles gibt. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Eins möchte ich noch gerne sagen. Manche Theologen sagen, die Gnade, ja, das ist so eine paulinische Spezialität. Eine Spezialität des Paulus. Liebe Freunde, das ist keine Spezialität des Paulus. Das ist eine Spezialität Gottes. Und deshalb steht das unter anderem nicht nur beim Paulus, sondern eben beim Petrus auch. Nun haben wir unseren Predigtext doch gar nicht gelesen. Warum sagt denn Johannes, liebe Kinder, es ist die letzte Stunde? Er hat einen bestimmten Fokus. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Ich lese den Text. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 18 bis 23. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Oh nein, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Soweit der Text. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Ja, wir sollen uns vorbereiten auf diese letzte Stunde. Zu dieser Vorbereitung gehört auch, seid wachsam. Johannes warnt uns hier vor Antichristen. Natürlich vor dem Antichristen, aber auch vor den Antichristen, die zu seiner Zeit schon mannigfaltig gekommen waren. Und interessanterweise und leider sind sie aus der Gemeinde hervorgegangen. Zumindest teilweise. Sie sind von uns ausgegangen. Aber es war klar, sie waren nicht von uns, denn sonst wären sie geblieben. Er warnt uns vor Antichristen. Achtet darauf, passt auf, lasst euch nicht verführen, seid wachsam. Da wäre es doch gut, wenn man wüsste, was Antichristen sind, oder? Wenn nämlich damals schon Antichristen gekommen waren und es war die letzte Stunde, wie viel mehr heute? Liebe Freunde, wir haben immer noch die letzte Stunde. Das bedeutet, es kommen immer noch Antichristen und es sind fortlaufend welche gekommen. Vielleicht gab es mal Pausen, das weiß ich nicht. Aber heute sind Antichristen auch da. Wie erkennen wir sie? Was sind Antichristen? Erstens. Sie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist. Sie leugnen, dass Jesus der Christus ist, Christos, griechische Übersetzung, der Gesalbte. Der auch mit Heiligem Geist Gesalbte. Der gekommen ist mit einem bestimmten Auftrag. Mit einer bestimmten Berufung. Nämlich diese Entfremdung wegzunehmen, die zwischen den Menschen und Gott ist. Diese Gefangenschaft zu beenden, die ich eben schon erwähnt hatte. Die Gefangenschaft durch Teufel, Tod, und Sünde. Die Gefangenschaft durch uns selbst. Das wegzunehmen. Christus, der Gesalbte, mit Heiligem Geist und Vollmacht ausgestattete, Berufene, Erwählte, der Messias. Wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Antichrist. Zweitens, Verse 22 und 23. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das ist hochinteressant. Antichristen leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist ganz fatal. Denn wer leugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist, der ist nicht Kind Gottes. Der hat den Vater nicht. Der hat keinen himmlischen Vater. Jesus der Sohn macht, dass wir einen himmlischen Vater haben. Er bringt uns zum Vater. Er überbrückt diesen Graben zwischen uns und ihm. Wer den Sohn nicht hat, kann den Vater nicht haben. Wer den Sohn nicht hat, kann nicht erlöst sein. Wer den Sohn nicht hat, der kann niemals errettet sein. Er kann niemals zum Vater kommen. Er hat, wie gesagt, keinen geistlichen Vater. Antichristen leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Drittens, das steht in Kapitel 4, Vers 2. Ich würde das gerne mal lesen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Antichristen leugnen, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Das war zu allen Zeiten geleugnet. Auch schon im Mittelalter. Anselm von Canterbury hat darüber etwas erzählt und hat uns in einem wunderbaren Satz, so finde ich, vermittelt, warum Jesus Christus Mensch und Gott sein musste. Er musste Gott sein, weil niemand anders als Gott uns retten kann. Von Teufel, von Tod, von Macht der Sünde, von unserer eigenen Gefangenschaft. Niemand als Gott selbst konnte uns retten. Und warum musste er Mensch sein? Weil der Mensch schuldig geworden ist und der Mensch das auch bezahlen muss. Deshalb wurde Jesus Mensch. Denn ein Mensch musste bezahlen, was ein Mensch an Schuld auf sich geladen hat. Oder besser gesagt, die Menschen und alle Menschen. Ich finde das ein sehr weises Wort. Wir konnten uns nicht retten, deshalb musste Jesus Gott sein. Ein Mensch musste bezahlen oder Menschen mussten bezahlen für das, was sie an Schuld auf sich geladen hatten. Deshalb musste Jesus Mensch sein. Diese drei Dinge, man kann noch mehr über Antichristen sagen, aber das sind die drei wesentlichen, die Johannes uns zeigt und uns offenbart. Und diese drei, sage ich mal, Verleugnungen sind zahlreich in unserer Gesellschaft. Liebe Freunde, sie sind zahlreich in unseren Kirchen. Liebe Gemeinde, sie tauchen nicht nur in den Volkskirchen auf. Nein, sie tauchen in Ansätzen auch in Freikirchen auf. Lass mich ein Beispiel geben. Bitte. Das nächste, ein Text, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ihr müsst das jetzt lesen. Ich lese es vor. Das ist aus dem Glaubens-ABC über Jesus, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Da steht, was war an dem Prediger Jesus anders? Es war die Art und Weise, wie er auf andere Menschen zuging. Er kümmerte sich in besonderer Weise um Menschen in sozialen Notlagen. Um Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten. Er war aber auch für die Reichen da, die nach dem Sinn ihres Lebens suchten oder es durch Betrug zu etwas gebracht hatten. Die Art und Weise, wie Jesus von Gott redete, ließ manchem dem Himmel auf Erden entstehen, als ob das verheißene Reich Gottes jetzt schon angebrochen wäre. Liebe Gemeinde, das ist alles, was über Jesus dort steht in dem Glaubens-ABC, mit Ausnahme davon, dass er in Nazareth geboren worden ist und so ein paar technische Daten zu seinem Leben, dass sein Vater ein Zimmermann war und so weiter. Das ist alles, was über Jesus da steht. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns in besonderer Weise um Menschen in sozialen Notlagen kümmern. Natürlich ist das auch für uns wichtig, ohne Frage. Aber hier wird Jesus Christus reduziert auf einen sozial eingestellten Prediger. Punkt. Das atmet antichristlichen Geist. Ein anderes Beispiel. Gehen wir an die Universitäten, das ist nicht viel besser. Günter Roth, Hochschullehrer für evangelische Theologie. Das ist sehr akademisch ausgedrückt. Ich lese es mal vor und dann versuche ich es mit ganz einfachen Worten zu sagen. Wer heute plausibel die Bedeutung Jesu für uns zu denken versucht, kann nicht mehr bei einer Überwelt beginnen und das Herabsteigen des Sohnes in unsere Welt als objektiven Vorgang dankbar bekennen. Christologie beginnt heute nicht oben. Sie beginnt unten bei dem geschichtlichen Menschen, Jesus. und fragt nach seiner bleibenden Bedeutung bis heute. Da möchte man lachen und weinen, ne, Rainer? Da möchte man lachen und weinen. Was heißt das auf gut einfach Deutsch? Jesus ist ein Mensch gewesen. Wenn wir über Jesus nachdenken, denkt bitte nicht daran, dass er von oben gekommen wäre oder von Gott. Oder dass er Gottes Sohn sei. Oder dass er irgendetwas mit dem Himmel zu tun hätte. Jesus war ein Mensch. Und wir fragen uns, was dieser Mensch für uns heute zu bedeuten hat. Wenn man diesen Text liest, dann könnte man an einer Stelle noch optimistisch sein. Da steht nämlich, die Christologie heute beginnt unten. Und da könnte man denken, na ja, vielleicht setzt sie oben fort. Soweit man diesen Text von Günter Roth liest, man wird das nicht finden. Der setzt nicht oben fort, der bleibt unten. Christus ist hier erdverbunden. Christus, Jesus, ist reduziert auf einen geschichtlichen Menschen, der für uns eine Bedeutung hatte. Das ist alles. Das ist nicht nur Günter Roth alleine, der sowas sagt. Das wird tagtäglich gelehrt an unseren Universitäten. Das ist nämlich der sogenannte historische Jesus, von dem hier die Rede ist. Darf ich noch eine Sache bringen? Summer Institute of Linguistics. Mich hat es erschreckt, dass dieses Summer Institute of Linguistics eng zusammenarbeitet mit Wycliffe Bibelübersetzung. Ich finde das nicht, also ich muss es mal von hier lesen, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Das Summer Institute of Linguistics, könnt ihr mich hören? Ihr könnt es auch lesen. Das Summer Institute of Linguistics ersetzte in seinen arabischen Übersetzungen der Bibel das Wort Vater mit Allah und entfernte den Begriff Sohn vollständig und definierte ihn neu. Der Missionsbefehl lautet dann so: Reinige sie durch das Wasser im Namen Allahs, seines Messias oder Gesalbten und seines Heiligen Geistes. Anstatt tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, es ist nicht falsch, dieser Satz, reinige sie durch das Wasser im Namen Allah, denn Allah heißt Vater, seines Messias, ja, Jesus Christus ist der Messias, und seines Heiligen Geistes, ja, das ist so gesehen nicht falsch. Das Gefährliche ist, in manchen dieser Übersetzungen wird das Wort Sohn herausgenommen. Es wird gestrichen oder umdefiniert. Wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater nicht. Deshalb seien wir hier ganz, ganz vorsichtig. Ich behaupte nicht unbedingt, dass das jetzt antichristlich wäre. Vielleicht habt ihr da eine andere Sicht, aber es ist eine Gefahr, die darin liegt, das Wort Sohn zu streichen. Liebe Freunde, lasst uns hiermit aufhören, jetzt auf andere Kirchen, Konfessionen, Denominationen, Religionen zu schauen. Schauen wir auf uns selbst. Schauen wir mal auf uns selbst. Fassen wir uns an unsere eigene Nase. Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir noch eine andere Definition von Antichrist hier anfügen. Bitte. Was sind Antichristen? Erstens, sie sind gegen Christus. Anti kommt aus dem Griechischen, heißt gegen. Nun, ich nehme mal an, dass die meisten von denen, die hier sitzen, nicht gegen Christus sind. Das nehme ich stark an. Deshalb gehen wir direkt weiter. Anti heißt nämlich noch etwas anderes. Es heißt auch anstatt. Antichristen setzen etwas anderes oder jemand anderen an die Stelle Christi. Sie wählen einen anderen Mittelpunkt. Was könnte das sein? Was könnte so viel sein? Es könnte eine Liturgie sein. Es könnte die Gemeinde sein. Es könnte mein Beruf sein. könnte noch etwas sein. Wir stehen in der Gefahr, uns unseren eigenen Jesus zu machen. Immer. Dass wir uns unseren Jesus so machen, wie wir ihn gerne hätten. Dass wir ihn uns so machen, dass er uns bequem ist und nicht unbequem. Dass wir uns ihn so gestalten, dass wir unser Leben gar nicht ändern müssen. Dass wir ihn so machen, dass er keine Herausforderung für uns ist. Diese Gefahr gibt es, dass wir unseren Jesus uns so denken. Und dann setzen wir einen anderen Jesus an die Stelle des Jesus, den die Schrift uns verkündigt. Deshalb, liebe Gemeinde, lest, was über Jesus gesagt ist in der Schrift. Lest, was er verkündigt. Lest, was er spricht. Ein Beispiel. Matthäus Kapitel 5. Oder 6. Kapitel 5. Da heißt es zum Beispiel, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das sind Worte unseres Herrn Jesus Christus. Sind sehr herausfordernde Worte. Manchmal rinnen diese Worte an unserem Herzen ab, als ob unser Herz imprägniert wäre. Wie ein imprägnierter Stiefel oder ein imprägnierter Mantel, an dem der Regen herunterläuft. Lesen wir, was Jesus gesagt hat. Lesen wir, was Jesus getan hat. Lesen wir, was über ihn verkündigt ist. Dann stehen wir nicht so sehr in dieser Gefahr, unseren eigenen Jesus zu machen und diesen eigenen Jesus an eine Stelle zu setzen und diesen eigenen Jesus als etwas zu sehen, das der Wahrheit entspricht. Die Wahrheit steht in der Schrift. Eine dritte Sache und eine letzte Frage. Johannes stellt die Frage, ist es uns, oder Johannes sagt uns, es ist uns möglich, es ist uns möglich, warum ist es uns möglich, antichristlichen Geist zu erkennen? Warum können wir das? Ich möchte euch sagen, liebe Gemeinde, das ist nicht nur die Aufgabe der Gemeindeleitung, Antichristen zu entlarven oder antichristlichen Geist zu entlarven. Das ist besonders die Aufgabe der Hirten natürlich, aber es ist die Verantwortung der ganzen Gemeinde. Wir haben alle die Salbung. Jetzt kannst du fortfahren. Wir haben alle die Salbung. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alle Dinge. Und diese Salbung bleibt in uns. Wir haben alle den Heiligen Geist durch den Glauben, wenn wir den glauben. Wir haben ihn alle empfangen. Und deshalb können wir das alles erkennen. Der eine mehr, der andere weniger, je nach dem Maß der Gnade Christi. Aber wir als Gemeinde können antichristlichen Geist entlarven. Zusammen, da wir alle die Salbung haben. Christus, der Gesalbte, wohnt in uns und durch ihn den Heiligen Geist. Halleluja. Deshalb können wir das. Ihr mögt sagen, kann man das nicht auch mit dem Verstand? Mit der Vernunft? Antichristlichen Geist zu erkennen, ist keine Sache des Intellekts. Hat nichts zu tun mit menschlichem Verstand und menschlicher Vernunft und menschlicher Intelligenz. Es ist Göttliches notwendig. Göttliche Erkenntnis ist notwendig. Göttliche Weisheit ist notwendig. Göttlicher Geist ist notwendig, damit wir das erkennen. Ihr mögt sagen, oh, Gott hat aber doch den Verstand gemacht. Ja, das hat er, Gott sei Dank. Ja, er hat den Verstand gemacht. Das ist etwas Wunderbares in seiner Schöpfung. Nur leider. Nächstes Bild. Oh, kann man da was sehen?
Ja.
Das ist dunkel. Nur leider. Und hiermit sind die Heiden gemeint, ist deren Verstand verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Diese wunderbare Schöpfung des Verstandes ist durch den Sündenfall vernebelt, verfinstert. Und wir können ihn nicht mehr richtig gebrauchen, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben. Menschen versuchen es mit ihrem eigenen Verstand. Sie zünden sich ihre eigenen Lichter an und rennen doch nur in einer dunklen Höhle herum und suchen nach der Wahrheit und finden sie nicht. Sie denken, die Aufklärung wäre so ein Licht. Der Verstand würde ihnen reichen. Nein, wir brauchen Gott, der diese Höhle durchbricht und der uns in den Himmel schauen lässt und der uns die Wahrheiten Gottes erkennen lässt. Dann können wir das auf dem nächsten Bild erkennen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er bricht durch dieses Dunkel. Er macht da eine Öffnung, sodass wir in den Himmel schauen, sodass wir Gottes Weisheit erkennen. Letztes Wort. Wenn wir die Salbung haben, liebe Freunde, wenn wir alle, die wir glauben, diese Salbung haben, Christus, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus in uns, dann können wir auch, bitte die nächste, dann können wir auch alles geistlich beurteilen. Ich lese diesen Vers aus Korinther. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, weil sein Verstand verfinstert ist, sage ich jetzt. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Ich ergänze aus Gnade. Deshalb, liebe Freunde, liebe Gemeinde, bitte beurteilt alle Dinge nicht nur mit eurem Verstand, nicht nur weltlich, nicht nur gesellschaftlich, nicht nur religiös. Beurteilt sie geistlich. Beurteile deine Situation am Arbeitsplatz geistlich. Beurteile deine Gemeinde geistlich. Beurteile deine Beziehungen geistlich. Beurteile deine Probleme und Schwierigkeiten geistlich. Beurteile deine Freude geistlich. Wir dürfen das. Wir können das. Wir haben das Vorrecht, dies zu tun. Ich fasse zusammen. Liebe Kinder, es ist die letzte Stunde. Deshalb setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die offenbart ist in Jesus Christus. Auch auf die Gnade der Salbung durch den Heiligen Geist, die uns hilft, alle Dinge geistlich zu beurteilen und auch antichristlichen Geist in der Gemeinde zu entlarven. Dank sei Gott. Amen. Wenn noch ein kurzes Gebet hier. Herr, danke, dass du wiederkommst. Herr, danke, dass du nahe bist. Herr, danke, dass wir wissen, wie wir leben sollen und dass du uns alles gegeben hast, was zu einem Leben, das dir gefällt, notwendig ist, in der Gottesfurcht. Wir preisen deinen Namen. Amen.